Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist wie jeden Mittwoch euer ABS Magazin und heute haben wir wieder aus der Sendereihe Geld-Finanzsysteme einen Gast hier eingeladen.
Wir freuen uns natürlich, dass ihr auch da seid. Also schön, dass ihr dabei seid und wir hören uns natürlich heute wieder interessante Sachen an. Wir haben mal einen Gast, ehrlich gesagt. Wir hoffen, dass wir einen Gast haben, oder? Was meinst du?
Ja, natürlich hoffen wir. Was heißt hoffen? Also er ist bestimmt auf dem Weg hierher und sucht natürlich einen Parkplatz, wie hier in der Stadt so das Problematische.
Ach, Parkplätze. Soll ich dir was sagen? Es gibt ja. Warst du mal in Genf?
Ich glaube ja.
Ich habe da mal gewohnt. Dagegen ist Frankfurt das Parkplatzparadies.
Wieso denn das?
Naja, dafür hast du dieselbe Strategie, du fährst dahin, wo du hier bist und dann spiralförmig nach außen und ich sag mal, du musst eine Stunde einrechnen, bis du was findest.
Wow.
Ja. Also dagegen ist Frankfurt wirklich easy.
Dann lieber Bahn fahren.
Ja, es gibt eine Straßenbahn Bus in Genf und so und Busse auch. Ja, das funktioniert.
Straßenbahn, so eine Tram, so eine ganz alte
Genfer Tram. Ja, gibt's auch. Heiße Sache, sage ich da nur. Aber ja, was wollen wir über Genf reden?
Genau.
Wir reden eigentlich über Finanzen, über Geld.
Genau. Ja, und damit ihr wisst, wo ihr seid.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Mir tun's auch nicht, aber mir rette mal.
Ja, ihr habt es auf jeden Fall jetzt gehört, worum es hier geht. Es geht um Geld. Das ist einer der ersten Geld- und Finanzsystem-Sendungen für dieses Jahr.
Natürlich, wenn wir uns die aktuelle Nachrichtenlage angucken, es gibt da Statements der griechischen Regierung bzw. der Finanzministers, die natürlich da auch Ansagen macht, die jetzt vielleicht nicht so in das bisherige Konzept anderer europäischer Länder passen. Mhm. Also insofern ist das eine Herausforderung. Wir stellen uns natürlich auch die Frage, was steckt da dahinter? Weil wir wissen, eine neue Regierung, die muss unter Umständen auch mal ein bisschen auf den Putz hauen, um vielleicht ernst genommen zu werden oder auch zu zeigen, ja, sei es, dass sie jetzt ihren Wählern wirklich die Wahlversprechen auch zeigen will, dass sie die einlösen oder vielleicht auch zu zeigen, dass da jetzt ein anderer Wind weht. Letzten Endes ist die große Frage, die wir uns alle stellen, ist es jetzt nur auf den Putz gehauen und muss vielleicht auch muss neue Regierung auch irgendwann Realitäten anerkennen oder ist das vielleicht wirklich jetzt ein Wechsel in der Strategie beziehungsweise auch ein Wechsel der Situation, zum Beispiel im Verhältnis mit Griechenland, die jetzt wirklich auch einige Dinge ein bisschen in ganz anderem Licht erscheinen lassen, wo sich vielleicht jetzt neue Dinge aushandeln lassen müssen und wir sind da auch gespannt und letzten Endes wissen wir auch nicht genau, wie was genau funktionieren kann. Die Zusammenhänge sind komplex und wir haben ja auch nicht den letzten Einblick, leider. Ja, und insofern.
Die Finanzindustrie nenne ich sie ja, aber es ist ja der Finanzmarkt. In dem Sinne ist ja eigentlich auch eine riesengroße Spekulation. Also man weiß nie, wenn ein Staat, ein Land oder auch eine Bank so oder so reagiert, wie wird sich das auswirken auf eine Weiterführung und was kann denn da passieren? Das ist ja eigentlich auch für die Finanzexperten nicht so einfach zu beantworten. Die können natürlich auch nur spekulieren und schauen, wenn das passiert, könnte dies oder jenes. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die sie wählen können, um zu schauen.
Ja, das Problem an solchen Sachen ist ja, also ich will jetzt nicht ins völlig Allgemeine abdriften, aber die Herausforderung ist natürlich, wir haben hier ein System, wo verschiedene Akteure beteiligt sind. Das heißt, verschiedene Komponenten, also verschiedene Akteure, die nach ganz persönlich und auch veränderbaren Maßgaben agieren und mit ihren Aktionen sozusagen auch andere Akteure beeinflussen. Und das eigentliche Problem an der Geschichte ist, je mehr Akteure das sind, umso schneller kann ein System entstehen, das überhaupt nicht mehr hervorsagbar ist. Mhm. Also, dass sich auf der einen Seite rückkoppelt, das ist also, man nimmt was aus dem Markt raus, gibt was in den Markt rein und das hat eine Rückwirkung auf wieder auch auf eigene Bedingungen, zum Beispiel Angebot und Nachfrage, regeln den Preis, das ist ja so eine, ich sag mal, triviale Formulierung von so einer Situation, dass sich da sozusagen Parameter verschieden beeinflussen, also rückgekoppelt, aber es ist auch nicht linear. Das heißt, Marktteilnehmer nehmen vielleicht bis zu einem bestimmten Grad noch eine Veränderung in Kauf, aber irgendwann sagen Marktteilnehmer, jetzt ist mal Schluss, jetzt ist mal Ende, jetzt mache ich das ganz anders. Mhm. Und das hat dann zur Folge, ziemlich schnell, dass sich da Systeme entwickeln, die überhaupt nicht mehr hervorsagbar sind. Also man kennt das jetzt vielleicht aus der Chaostheorie. Wir wissen, wenn man eine Trompete zum Beispiel Beispiel ein bisschen aggressiver spielt, dass sich da so überblasene, nicht überblasene, sondern solche Zwischentöne ergeben können. Das ist auch eine nichtlineare Rückkopplung. Das ist natürlich bei einem Markt, wo viele Teilnehmer dabei sind, immer ein Punkt, dass es da ja Zusammenhänge geben kann, die zwar im Einzelnen erfasst sind, aber wie sich das ganze Gefährt bewegen wird oder wie dieses ganze Gebilde zusammenbleibt oder auseinanderbricht, who knows?
Interessanterweise noch hinzuzufügen möchte ich, so gut wir glauben, dass natürlich das Finanzsystem funktioniert und es auch teilweise passiert, so gut ist es aber auch, dass natürlich die Vermögen oder beziehungsweise das Geld, was eigentlich auch erwirtschaftet wird, über Zins zum Beispiel oder über Investitionen oder über Produktion, dass letztendlich das Vermögen privatisiert wird und aber dann letztendlich Schulden oder Schuldenschnitte oder Schulden, die entstehen, dann doch letztendlich sozialisiert werden. Also wenn man dann auf die Schulden zurückkommt, wenn man sagt, naja, jetzt müssen wir zahlen, dann geht's natürlich an den Bürger ran. Falls es dann aber einen Plus gibt oder wo man Geld verdienen kann, geht es natürlich auf Private, wie zum Beispiel Investoren oder Hypotheken oder diese breit gefächerte Plattform, die da mit diesem Plus hantieren, sind sehr oft dann auch letztendlich privatisiert. Und das ist auch vielleicht eine Frage, die ich dem Helge später stellen werde, wie man dieses regulieren könnte.
Ja, also das ist bestimmt eine Herausforderung, der wir uns auch gerne stellen, die wir auch gerne aufnehmen und die wir natürlich auch mit unseren Studiogästen diskutieren wollen, dass wir bestimmte, ich sag mal auch Begriffe, die wir in der letzten Zeit öfters wahrnehmen dürfen, zum Beispiel auch in den aktuellen Nachrichten, dass wir versuchen auch die zu dekonstruieren, also dahinter zu gucken, was bedeutet wirklich ein Schuldenschnitt, was bedeutet eine Privatisierung von Gewinnen oder eine Sozialisierung von Verlusten, wie funktioniert das wirklich, weil das ist jetzt ein oft benutzter Begriff, aber was wirklich dahinter steckt und welche Elemente da beteiligt sind, das ist ja oft nicht ganz so klar. Genauso wenn von Griechenland oder von Deutschland oder von der EU die Rede ist, dann sind da viele Akteure. Auch hier in Deutschland oder in Griechenland gibt es eine Bevölkerung. Es gibt Leute, die wählen. Das ist ein Teil dieser Bevölkerung. Es gibt aufgrund der Wahlen ein Parlament. In diesem Parlament gibt es eine Regierung, die sich bildet. Das heißt, das sind alles verschiedene Elemente, die verschiedene Möglichkeiten, aber auch Auswirkungen haben. Also ein Parlament hat Möglichkeiten zu agieren und es hat Auswirkungen auf bestimmte Gruppen. Es gibt zum Beispiel wirtschaftlich handelnde Personen, also zum Beispiel Unternehmen, die Dinge herstellen oder jetzt in unserem Zusammenhang hier auch einen Kapitalmarkt. Das heißt, da gibt es auch Unternehmen, die eben Verbindlichkeiten oder Guthaben von anderen aus anderer Herkunft halten, also in ihrem Besitz haben. Das heißt, es gibt da komplexe Zusammenhänge und die wollen wir natürlich ein bisschen aufbrechen, sozusagen dahinter zu gucken, wie funktioniert das genau. Das ist natürlich nicht eine Heldenaufgabe, sondern auch keine Sisyphusarbeit, sondern eine Titanenaufgabe, oder?
Ja, Titanaufgabe, definitiv. Titanaufgabe. Das Angebot von der Fraport zum Beispiel jetzt, 14 Flughäfen in Griechenland zu kaufen, also sie sozusagen zu privatisieren, in Fraport Unternehmen übergehen zu lassen, ist natürlich jetzt auch für Griechenland sehr schwierig. Also die sagen, eigentlich wollen sie ja alles verstaatlichen. Eigentlich wollen sie ja wieder, dass der Bürger auch Anteil an gemeinnützigen oder öffentlichen Institutionen auch daran teilzuhaben. Wäre kontraproduktiv, wenn jetzt die Fraport natürlich diese Flughäfen kaufen würde.
Ja, ist immer die Frage, aus welcher Sichtweise. Unabhängig davon, ob jetzt so ein Unternehmer oder ein Investor, der jetzt irgendwas aufkauft, ob der damit Gewinn machen kann oder nicht. Mhm. Was dann in der Folge passiert, das sind noch andere Fragen. Aber die Frage ist natürlich zuallererst, macht es Sinn, jetzt Guthaben oder Wertegegenstände, die man im Besitz hat, zu veräußern? Was weiß ich, Wasserversorgung, Stromversorgung, das ist ja auch hier in Deutschland passiert. Oder ist es sinnvoller zu sagen, nein, das muss im Sinne eines Gemeinwohls eher unter allgemeiner Kontrolle sein, unter Umständen auch unter parlamentarischer Kontrolle, weil solange ich sag mal jetzt eine Verwaltung zum Beispiel ein Wasserwerk unter Kontrolle hat, ist das zwar im Sinne des Gemeinwohls oder man erwartet es, aber trotzdem ist es dann nochmal was anderes, wenn zum Beispiel ein Parlament oder auch sogar eine Regierung da ganz klare Schwerpunkte setzt. Wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, inwieweit ist es sinnvoll, dass Grundvorannahmen, Grundvoraussetzungen oder Grundannahmen, also Prämissen sozusagen gesetzt werden, die dann auch den Markt beeinflussen können. Das ist eine Frage, die wir uns wirklich stellen. Ist zum Beispiel eine Prämisse, dass wir sagen, der Markt soll möglichst effizient arbeiten. Also im Sinne, dass Profite sehr mit sehr geringem Einsatz hohe Profite erzielt werden können. Oder kann vielleicht auch eine andere Prämisse sein, dass wir zum Beispiel sagen, es soll eher für das Allgemeinwohl zur Verfügung stehen. Oder es gibt andere Möglichkeiten, das wollen wir alles diskutieren. Und insofern sind wir eigentlich gespannt auf nähere Einblicke, oder?
Ja, ich denke, Helge wird jetzt bald hier eintreffen. Gut. Oder ich hoffe es zumindest für euch.
Spielen wir noch eine Musik?
Ja, gerne.
Okay.
Vielleicht nochmal zur, wir können hier chatten live. Also es gibt die Möglichkeiten für unsere Zuhörer, während der Sendung auf unsere abs.magazin-Seite zu gehen.
Natürlich.
Ja. Genau.
Also ihr kennt ja unsere Seite absmagazin.de, unsere Webseite, wo ihr die vergangenen Folgen hören könnt und sozusagen immer mal ein bisschen euch im Nachhinein auch nochmal schlau machen könnt, nochmal nachhören, was ist wirklich passiert, was haben die gesagt. Dort haben wir auch eine Chatfunktion eingerichtet, die dafür geeignet ist, dass ihr auf die Seite geht. Oben gibt's rechts einen Reiter, da heißt es Chat. Und wenn ihr euch daraufhin bewegt, dort könnt ihr dann sozusagen auch was eintippen in den Computer. Und wir sehen das hier im Studio. Wie ihr könnt also sozusagen direkt dran teilnehmen und Kommentare oder auch Fragen eingeben. Und dann könnt ihr auch mit uns hier direkt agieren.
Ihr habt ja gerade gehört, worüber wir eigentlich reden wollen heute. Und falls ihr Fragen dazu habt oder Anregungen oder auch andere Elemente, die ihr einführen, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr ins Chat geht, also absmagazin.de. Oben rechts ist ein Klick, Chat, und da könnt ihr dann rein tickern.
Ja, und dann hören wir jetzt nochmal von CD2 Sad Robot von Pornophonik.
robot. Sad, sad robot. Sad, sad robot all alone. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're so alone. Alone.
Jo, ABS-Magazin. Wir unterhalten uns heute mit einem Studiogast, Helge Peukert. Hallo, wir grüßen dich erstmal. Hallo.
Ja, ich grüße euch auch.
Jo, da, wir sitzen hier und wollen uns heute eigentlich ein bisschen über Finanzfragen unterhalten, oder?
Ja, wie immer. Wir sind bei der Sendereihe Geld und Finanzsystem und dazu haben wir Helge Peukert heute eingeladen, der einige Bücher zum Finanzwesen geschrieben hat. Das letzte heißt Manifest und das sollte eigentlich dieses Jahr nochmal eine zweite Auflage geben, eigentlich jetzt schon im Mitte Februar, aber es hat sich alles irgendwie geändert. Er hat mir vor einiger Zeit erzählt, dass er natürlich diese Wahlen in Griechenland abwarten möchte, dass er auch den Einblick mit dem Finanzsystem und Griechenland nochmal gewinnen möchte und dann das Buch zu erweitern. Das ist richtig, Helge.
So ist es, ja.
Dazu vielleicht nochmal vorab etwas über das Buch. Das Buch heißt Das Manifest, ist 2013 erschienen und es geht eigentlich um Ursachen und Lösungen des Finanzmarktes beziehungsweise der Staatsschuldenkrise. Interessanterweise gab es in diesem Buch noch einen kleinen Zusatzflyer, nenne ich den jetzt mal, und ich habe den die 10 Gebote genannt. Also 10 Gebote sind es nicht, es sind die 11 Forderungen in dem Sinne. Ich habe es ein bisschen abgekürzt und also es geht darum, dass man halt das Geldschöpfungsprivileg jetzt endlich mal abschließen sollte. Es geht um Grenzen der großen Banken, also Trennung von Geschäfts- und Privatbanken. Es geht um drastische Eigenkapitalerhöhung der Banken, die bei wie viel Prozent genau angehen sollte?
Ja, das sollten 30% ungewichtet sein. Im Moment haben wir ja Basel III und das ist ja nur eine sehr bescheidene Angelegenheit. Wenn ich da die Gesamtbilanz nehme, müssen die Banken ja bis dato nicht mal 3% Eigenkapital haben. Mit anderen Worten, wenn die Vermögenswerte um 3% sinken, dann ist eine Bank eigentlich, sofern sie dann nicht gerettet wird und all diese wunderlichen Dinge eintreten, die eigentlich nicht vorgesehen sind, dann wäre sie pleite.
Mhm.
Also ein Privatmann wird sich das nicht trauen, mit 97% Fremdkapital in die Welt zu ziehen.
Eigenkapital bedeutet, dass die Bank an eigenen Werten, die sie zur Verfügung haben muss, das muss ein bestimmter Betrag sein, der sozusagen dem gegenübersteht, was die Bank sozusagen als Kredit herausgeben kann. Verstehe ich das richtig?
Naja, ganz einfach gesagt ist es so, eine Bankbilanz hat zwei Seiten, wie alles im Leben und auch sonstige Bilanzen. Und auf der einen Seite stehen die Verbindlichkeiten, das heißt den Zahlungsaufforderungen, die sie nachkommen müssen, und auf der anderen Seite die Vermögenswerte, mit denen sie das begleichen können. Und wenn ich jetzt natürlich weniger Vermögenswerte als zu zahlende Verbindlichkeiten habe, dann habe ich ein echtes Problem.
Diese Basel III, du hast es eben gerade erwähnt, das ist ja eigentlich nach der Finanzkrise 2008 auch entstanden. Und wenn man sich überlegt, 3%, das ist nicht viel. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was ist denn eigentlich passiert nach der Krise 2008? In welche Richtung sind wir gegangen? Was hat sich verbessert, um vielleicht eben der nächsten Krise nicht so hart entgegenzuwirken? wirken zu müssen?
Naja, die EU hat und auch die internationale Finanzwelt, gab es ja viele Ausschüsse und so, Financial Stability Board, aber auch im nationalen Rahmen, was Herr Schäuble und andere sich so ausgedacht haben. Das war im Prinzip Reformen mit angezogener Handbremse und es sollte keinem auf den Fuß getreten werden, vor allem der Finanzwirtschaft nicht, die ja unter anderem die Staatsanleihen brav weiterhin aufkaufen sollen, damit es da kein Problem gibt. Insofern haben wir hier ja ein Kumpaneikartell, kann man sagen. Und die einen machen die Gesetze, die anderen kaufen die Staatsanleihen ab. Und da will man sich gegenseitig nicht so in die Suppe spucken. Mhm. Und das sieht man dann eben auch bei diesen Reformen. Da werden Tausende von Verordnungen und Richtlinien und Ausführungsbestimmungen und technischen Standards definiert. Und da gibt es eine ganze Armada von Experten, die dann im kleinen Bereich jeweils etwas durchschauen. Und wenn man jetzt die ganzen Papiere, die da nach der Finanzkrise in der EU produziert wurden, übereinander legt, kommt man sich auf ein paar Kilometer. Die grundlegenden Probleme will man aber nicht angehen, weil man im Prinzip die Philosophie hat, allen wohl und keinem richtig weh. Und so geht's halt nicht.
Das bedeutet also auch, dass sich ein bisschen jetzt so anhört, als sei das eigentlich nur eine Flickschusterei. Und das System selbst als großes Ganzes ist eigentlich fast dazu ausgelegt oder zumindest hat den Fehler inne, dass sich da irgendwann auch wieder kritische Situationen ergeben können oder sogar müssen. Und sozusagen wir eigentlich nur den Wecker stellen müssen für den nächsten Crash, oder wie?
Ja, das kann man so sagen. Das System ist instabil. Das sagen ja auch zum Beispiel ehemalige Vorsitzende, die das jetzt so sagen können, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Also der White beispielsweise sagt das ja, aber viele andere auch. In den USA vermutet man, dass jetzt die Autokredite mal wieder übers Ziel hinausgeschossen sind oder bei den Chinesen der Immobilienbereich. Oder vielleicht gibt's auch Bubbles auf den Aktienmärkten. Der DAX ist ja nicht ganz gerechtfertigt, dass er jetzt einen neuen historischen Höchststand erreicht hat. Das Problem ist halt, wenn man an die Grundlagen nicht rangehen will, also wenn man zum Beispiel das Geldschöpfungsprivileg der Banken, die also Geld aus dem Nichts schöpfen können, wenn man da keinen Riegel vorschiebt, dann kann man sozusagen am Ende der Pipeline durch viele, viele kleine Filter kann man nichts Entscheidendes erreichen. Auch wenn wir Megabanken haben, sagen wir mal 10 oder 20 weltweit, ich glaube einfach nicht, dass wenn eine von denen pleite geht, man dann diese wunderschöne Bankenunion, diese Mechanismen zum Tragen kommen lässt, dann wird gerettet, weil sonst in diesem Netzwerk, in diesem Finanznetzwerk so ein großes Loch gerissen wird, dass dann das ganze Ding auseinanderplatzt und dann finanziert man lieber die Spinne, die da die Fäden dann doch noch zusammenwählt, der hilft man dann lieber, als dass man da eben dann eine Pleite oder eine Abwicklung oder wie immer ein Bail-in stattfinden lassen wird.
Jetzt an die Grundlagen zu gehen, das ist natürlich unter Umständen eine ganz massive Aktion. Ja, da wäre meine Frage, was wären denn die Bedingungen, die eintreten müssen, dass man an die Grundlagen geht und wie würde das aussehen? Was muss passieren, damit wir da vielleicht ein ganz anderes System kriegen?
Also ich vermute, dass erstmal nichts passieren wird und dass wir auf die nächste Krise sozusagen oder jetzt hier Untergangsprophet sein.
Das sind aber wirklich keine guten Prognosen.
Nee, ich wurde ja gefragt und bin ja nun der Ehrlichkeit und Wahrheit verpflichtet als Wissenschaftler und Staatsbürger und überhaupt. Und ich würde sagen, vorher ändert sich nicht viel, aber ich habe das Buch ja zurückgehalten. Also die zweite Auflage, die war ja fertig für den Backofen sozusagen, weil Griechenland jetzt vielleicht durch diese Diskussion jetzt eine andere Schwerpunktsetzung und ein Kontrapunkt erfolgt. Und das könnte ja sein, weil, wie schon anderweitig erwähnt, die Gesamtverschuldung im Euroraum insgesamt von einigen Staaten, aber auch die Privatverschuldung und die Unternehmensverschuldung von den Finanzinstituten untereinander vor allem ganz zu schweigen. Wenn ich das alles aufaddiere, komme ich auf 400%. Und das liegt ja nach Meinung vieler so um 200%chen über dem, was eigentlich langfristig tragfähig ist. Das heißt, wir sind Griechenland, um es mal so zu formulieren.
Hat ja auch der Slavoj Žižek gesagt, kurz vor den Wahlen. Hat er auch gesagt, wir sind Griechenland, genau aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast. Interessant. Also er ist eher so ein Antiphilosoph, slowenischer.
Wenn wir uns jetzt nochmal angucken...
Okay, mit dicken Büchern wieder.
Genau.
Ja.
Wenn wir uns jetzt angucken, okay, die griechische Regierung, auch vertreten durch ihren Finanzminister, sagt jetzt, okay, wir wollen einige Sachen ganz anders machen. Mich würde jetzt interessieren, wie kann man das einschätzen? Ist das jetzt Ehrfliegschusterei oder sind das wirklich grundlegende Aussagen, die sagen, hier, das ist eine ganz andere Richtung, hier kann sich möglicherweise was komplett Neues entwickeln? Wie ist das einzuschätzen, was die Griechen oder die griechische Regierung da gerade macht?
Ja, die Probleme, die sie anzeigen, sind ja richtig. Es ist eine asymmetrische Krisenreaktion in dem Sinne, dass die Überschussländer, also zum Beispiel Deutschland, die Exportüberschüsse noch und nöcher haben, dass die ungeschoren davonkommen und 7,5% des BIPs ist ja jetzt Überschuss. Das ist schon sehr, sehr viel. Widerspricht auch eigentlich den makroprudentiellen Regulierungsvorschriften der EU, aber da ist ja dann nichts zu befürchten. Und es ist falsch zu sagen, dass diese Ungleichgewichte nur durch die Schulden- und Defizitländer beglichen werden sollen. Weil das kann nicht funktionieren. Wenn die Schulden nicht relevant reduziert werden und ich aber eine Sparpolitik mache und die Leute weniger Einkommen haben und die Preise sinken, dann habe ich da eine Deflation, dann schrumpft mein Bruttoinlandsprodukt und dann kann ich diese Schulden noch viel weniger begleichen. Mhm. Und der grundlegende Fehler der Troika ist gewesen, dass sie geglaubt haben, Sparen plus Austerität plus ein paar Strukturreformen, zum Beispiel, dass die Arbeitnehmer keine Gewerkschaftsvertretung mehr haben und mit drastischen Lohneinbußen zu rechnen haben, dass dann simsalabim in kürzester Zeit die Büchse der Wachstumspandora sich öffnet, das ist eben grundlegender Irrtum gewesen.
Also ich hatte ja schon den Eindruck, wenn ich zum Beispiel dem griechischen Finanzminister zugehört habe jetzt die letzte Woche, da ist die Rede davon, dass der Staat da wieder mehr Aktivität übernimmt. In diesem Sinne würde ich da zum Beispiel erwarten, da werden mehr Leute beschäftigt, da werden auch mehr Investitionen getätigt. Das ist doch eigentlich Wachstumsinitiativen sind das ja. Das ist doch eigentlich ein Credo einer neoliberalen Wirtschaftspolitik, die sagt, hier da sind Impulse, die kommen da rein, jetzt muss es doch der Markt regeln, oder?
Naja, der Markt nicht unbedingt, der hält sich einfach bald zurück, in gewissem Sinne. Es ist zumindest, das ist zwar die Vereinigte Radikale Linke, Syriza, dafür steht die Abkürzung, ja. Aber sie haben sich ein Programm zurechtgelegt, was jetzt nicht explizit links ist. Man könnte sagen, es ist schlicht und einfach nur eine Ausgeburt der Vernunft. Es ist ja so, dass hier soziale Mindeststandards gesetzt sind und es ist ja sehr verwerflich, dass zum Beispiel die Troika da nicht drauf geachtet hat. Man will den 300.000 ärmsten Haushalten wieder kostenlosen Strom geben. Ja, ich würde sagen, das sollte in Europa ein Minimum sein. Und diese sozialpolitischen Forderungen sind ja sinnvoll. Und vor allem ist ja ein ganz zentraler Punkt, dass Syriza und Arne, also die unabhängigen Griechen, dass die diesen korrupten Staatsapparat dem ein Ende bereiten wollen, das wird sehr schwierig. Aber die früheren Regierungen, ob das nun die PASOK war oder die Nea Demokratia, das waren ja praktisch Stützen des Klientelismus. Und das soll jetzt beendet werden. Und wenn das gelingt, wäre das schon mal etwas sehr Sinnvolles. Und ob man das nun liberal oder antiliberal oder wie immer nennt, ist ja mal wurscht. Es ist auf jeden Fall erstmal richtig. Und natürlich sind auch sehr kritische Forderungen dabei. Dass man zum Beispiel, nennen wir es mal steuerliche Nachforderungen für die letzten 30 Jahre von den 600 Multimillionären, die es so gibt. Das sind teilweise Reeder, das sind Besitzer von Hotelketten, Spielcasinos und so weiter. Und da will man jetzt für eine soziale Balance sorgen. Mhm. Und das finde ich sehr begrüßenswert.
Mhm. Interessant. Zuzüglich ist es ja eigentlich auch noch in den ganzen Gesprächen rausgekommen, dass es die Möglichkeit gibt, auch in Griechenland selbst eine Parallelwährung anzuknüpfen. Und da knüpfe ich eigentlich auch einer deiner Forderungen in dem Buch Manifest, wo du die Parallelwährung als auch einen positiven Weg sehen könntest. Wie könntest du es jetzt mal mit Griechenland vergleichen, nochmal, um das zu erläutern?
Naja, im Moment werden ja alle Kanäle verstopft. Also die Herr Draghi hat schon gesagt, die griechischen Staatsanleihen werden nicht mehr akzeptiert bei den Einreichungen der Banken, um an Zentralbankgeld zu kommen. Das ist schon mal ein Kanal, der da verstopft wird. Die Ratingagenturen, aber sie sind nicht dran schuld, haben Griechenland und Unternehmen herabgestuft. Auf den internationalen Kapitalmärkten kommt man also auch nicht an Geld dran, kurzfristig. Und Herr Draghi hat, als er dieses Aufkaufprogramm der Staatsanleihen verkündet hat, das soll ja proportional zu den Einlagen der EZB bei der EZB passieren. Dann hat er gesagt, ja, aber die Griechen nehmen wir aus. Das heißt, der Kanal ist auch verschlossen. Und dann bleibt nur die ELA, die Emergency Liquidity Assistance, und die hängt natürlich auf Gedeih und Verderb vom positiven Statement des EZB-Rates zusammen. Wenn da zwei Drittel sagen, Klappe zu, ja, dann ist das auch vorbei und dann ist eben Griechenland in kürzester Zeit pleite. Und dann können sie entweder zu Kreuze, dann kann entweder Tsipras zurücktreten oder sie kriechen zu Kreuze und unterschreiben Herrn Schäuble ohne Kommaänderung die bisherigen Sparprogramme, die vorgesehen sind. Dann gibt es eine Verlängerung dieser Hilfsgelder, sonst nicht eventuell. Oder aber man sagt eben, okay Leute, wenn ihr uns hier vom Geld abschneidet, dann schaffen wir unser eigenes Geld, ja? Und dann machen die das eben mit einer Parallelwährung. Dann gibt's den Euro. Man sagt, wir wollen den Euro nicht abschaffen. Aber wir müssen ja hier Polizei und so weiter, handelmäßig jetzt gesprochen, ja, müssen wir ja weiterhin bezahlen, damit kein Chaos ausbricht. Und dann wird eben eine neue Drachme oder ein Geuro, ja, oder ein Deuro, D für Demokratie dann, wird dann ausgegeben. Und der kursiert dann im Inland, der wird eine Abwertung zum Euro erlangen, ja, das ist eben so. Und dann würde ein Währungschaos in gewissem Sinne eintreten, weil die Menschen noch schneller als jetzt versuchen würden, noch an Euroscheine ranzukommen. Und deswegen müsste man halt von heute auf morgen Kapitalverkehrskontrollen machen. Wer das für utopisch hält, muss man sagen, nee, ist es überhaupt nicht. In Zypern, man hat es ja vor Zypern immer behauptet und plötzlich ging es dann doch.
Also die Frage einer Parallelwährung, ich finde da viele interessante Punkte. Muss ich mir das so vorstellen, dass man sagt, man kreiert jetzt wirklich eine Währung, die nicht nur, ich sag mal, parallel existiert, um zum Beispiel ein Wechselkursgefälle als Puffer zu haben, sondern vielleicht auch eine Währung, die andere, ich sag mal, Qualitäten hat, wo vielleicht die Geldschöpfung anders funktioniert oder die Vermehrung, Entwertung, was auch immer, Zins oder Entwertung. Wie müsste ich mir das vorstellen? Gibt's da schon Modelle, die man im Kopf hat? Oder ist das jetzt einfach nur mal, dass man sagt, okay, Flucht irgendwo hin?
Ja, da gibt's eher zu viel als zu wenig Modelle, wenn man es genau nimmt. Es gibt sehr viele Vorschläge, die jetzt auch den Griechen auf diversen Wegen zugeleitet werden. Ist dann schwierig, einen Überblick zu behalten. Man kann das auf verschiedene Arten und Weisen machen. Zumindest ist ja so eine Parallelwährung, wenn zum Beispiel der griechische Staat solche Ersatzgeldscheine herausgeben würde, dann dürfte ja nur er sie herausgeben und dann hätten wir das Geldschöpfungsprivileg der Banken schon mal unterlaufen. Im Grunde hätten wir ja dann ein Vollgeldsystem, automatisch erstmal, ja. Und das würde dazu führen, dass die Kaufkraft in Griechenland nicht zusammenbrechen würde. Die Importe würden natürlich teurer, ist klar, ja, in dieser Währung gerechnet. Und dann würden die Leute halt sich nicht so schnell ein neues Auto kaufen und würden vielleicht dann mit dem alten auf dem Peloponnes in Urlaub fahren. Das hätte dann den Nebeneffekt, wie es die Regionalwährungen ja haben sollen, dass also praktisch die Wertschöpfungskreisläufe in der Region, in dem Fall im Land, bleiben. Und das wäre ja geradezu erwünscht.
Kann das denn auch funktionieren, wäre meine Frage, weil wir wissen ja, in manchen, sei es jetzt südamerikanischen oder afrikanischen Staaten, gibt es ja de facto eine Zweitwährung, zum Beispiel der US-Dollar, der dort auch als Zahlungsmittel überall akzeptiert wird. Gut, vielleicht nicht beim Finanzamt, aber sonst in jedem Handelsgeschäft wird man da Möglichkeiten finden. Für ein Land ist das natürlich nicht so günstig, wenn da eine Währung im Land ist, die sie überhaupt nicht steuern kann. Also kann Griechenland mit dem Euro dann überhaupt noch was anfangen? Ist das eine gute Idee?
Naja, die Sache ist ja die, wer bekundet was? Und das ist ja auch eine politökonomisch, strategisch symbolische Frage auch. Und wenn man sagt, ja, wenn ihr uns das Geld beim Geld knapp haltet, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. An sich wollen wir ja gar nicht aus dem Euro raus. Und 70, 80% der griechischen Bevölkerung will das ja auch nicht, ja. die Fragen, die praktischen Fragen, die dann auftauchen, sind dann halt, kann man in dieser Zweitwährung, sagen wir mal, kann man damit Steuern zahlen? Gibt es einen Annahmezwang, wenn jemand morgens die Bäckerei kommt und sagt, hallo, ich habe hier die neue Drachme oder so, und dann sagt der Bäcker, nö, ich nehme nur Euro an. Wird das so laufen? Wird sich das automatisch so ergeben, dass bevor er die Brötchen nicht verkauft, dann diese Währung akzeptiert? Gibt es da einen Annahmezwang? Wie ist das mit der Steuer? Ist das überhaupt mit dem Euro dann als im Grunde ja einzig legales Zahlungsmittel im Euroraum kompatibel? Da treten viele, viele Fragen auf. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht's halt nicht anders. Das Grundproblem bei so einer Einführung ist im Falle Griechenlands, dass sie halt eine sehr schwache industrielle Basis haben. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass durch diese Währung jetzt intern von innen heraus die Wirtschaft jetzt so volle Kanne in Schwung kommt, weil man da sehr, sehr viele Importe braucht und die werden ja jetzt in Euro zu bezahlen sein und die sind dann halt sehr teuer. Und das würde bedeuten, dass man auf jeden Fall ein paar Maßnahmen ergreifen müsste, dass also zum Beispiel Benzin, Medikamente und solche Sachen, dass die subventioniert werden müssen im Grunde, weil sonst wird es viel zu teuer. Und dann hat man in 0,nix die Sympathie der Mehrzahl der Bevölkerung verspielt. Mhm. Und es ist auch Sand im Getriebe der Wirtschaft und dann wird es schlimmer als vorher.
Mhm. Parallelwährung, bleib noch mal kurz dabei. Also wenn Griechenland dazu kommen würde und sagen, gut, wir versuchen es jetzt mit dem Goro, Drachmen oder wie auch immer heißen mag, wie ist denn das? Also wer kann denn überhaupt erstmal Geld drucken, damit wir da so ein bisschen auch dieses Gelddrucksystem verstehen? Also wer ist denn dazu autorisiert, Geld herzustellen, Geld zu produzieren und wie könnte das denn funktionieren? Also übergreifend, nicht jetzt nur für Griechenland, eigentlich auch für alle anderen Länder, wo immer noch die Frage steht, also wenn wir jetzt wirklich jeder von uns, der hier jetzt 2.000, 3.000 Euro oder auch 30 Euro auf der Bank hat und ich gehe auf die Bank und jeder von uns würde das tun, zum Beispiel in Deutschland oder in Europa, dann hätte die Bank erstmal ein Problem, weil so viel Bargeld haben wir nicht. Aber wer entscheidet, wie viel Bargeld und wer druckt das denn außer die Zentralbanken und wann beauftrage ich als Staat oder als Bürger die Bank neues Geld zu schaffen?
Ja, im Moment ist das ja das große Problem schon mal, dass die Menschen, man sieht die Bilder ja immer schön, die stehen vor den
Geldautomaten.
Ja genau, ich habe ja immer Abkürzung, so ich blöd. Die stehen vor den Geldautomaten und heben, sofern das Geld da ist, das dann ab, ja. Und das führt jetzt ja schon in absehbarer Zeit zu Engpässen. Deswegen würde ich sagen, egal, für welche Variante der Krisenlösung man sich jetzt entscheidet, es müsste Kapitalverkehrskontrollen geben, ja, meiner Meinung nach. Das hätten die schon lange einführen müssen. Hm. Die wollen jetzt diese Woche erstmal abwarten und so, aber da ist schon viel Geld abgeflossen, jetzt nicht bei den Superreichen, sondern halt die Leute, die eben diese 30 bis 2.000 Euro oder wie viel auf dem Konto haben und die sicher haben wollen. Ja, wie würde das praktisch aussehen? Die griechische Zentralbank würde halt dem Staat so und so viel Geld, nehmen wir mal an, das wären irgendwelche schönen Scheine, ja, würde man sagen, so, nun druck die mal. Und dann würde der Staat seinen Staatsbediensteten das als Lohn am Ende des Monats oder am Anfang in die Hand drücken. Mhm. Und dann kämen die in die Zirkulation eben. Und das müsste nicht mit einer Verschuldung einhergehen, denn der Staat ist frei, das hat es ja auch schon gegeben, historisch gesehen, in den USA, mal auch für eine kurze Zeit, in den 60er Jahren war es, glaube ich, dass der Staat gesagt hat, so, wir drucken jetzt Geld und wir brauchen uns ja nicht bei uns selber verschulden. Ist ja irgendwo auch idiotisch, wie das so läuft.
Das heißt aber unter Umständen, wenn wir sagen, okay, der Staat kann erstmal Geld drucken, er kann sich dieses Recht ja geben, also das kann ein Parlament kann das per Gesetz entscheiden, dass das so ist. Ist es dann nicht auf der anderen Seite auch, wäre es dann auch nicht notwendig, dass es, wenn es da jetzt so eine Geldquelle gibt, der Staat gibt Geld aus für seine Beamten, für Infrastrukturprojekte, was weiß ich, Wasserleitung, Gasleitung, Internetleitung, Autobahn, was du willst. Da gibt es also eine Quelle von Geld. Da müsste es doch auf der anderen Seite auch irgendwo eine Senke geben, wo das Geld wieder verschwindet. Müssten das dann die Steuern sein oder wie das kann sowas
gehen? Na klar. Wenn ich so ein System habe, kann ich immer eine Feinsteuerung machen. Ich injiziere was, das ist wie so ein Wasserbecken. Oben kommt was rein und Stöpsel raus, sind die Steuern, wieder was raus. Ja. Mhm. Und so kann ich das dann steuern, mehr oder minder. Und klar geht das. Ich meine, zunächst mal geht es ja darum, man hat unterausgelastete Produktionsressourcen dort, ja, angesichts eingedenk der Rahmenbedingungen mit den Importen und so, aber immerhin, zum Beispiel im Tourismussektor, dann gehen da die Preise runter und dann fahren noch mehr Leute nach Griechenland, um Urlaub zu machen. Und wenn man dann zum Gegenwert für 5 €, wie das vor Euro-Einführung der Fall war, ein schönes Abendessen, ein Uso und einen schönen Sonnenuntergang dazu bekommt, dann strömen die Touristen. Und so könnte das sein. Also zunächst mal bräuchte man sich über Inflationsgefahren wohl eher keine Gedanken machen. Hm. Da würden erstmal die Ressourcen, die eben da sind, die würden ausgelastet und dann guckt man weiter. Und so eine Parallelwährung muss es ja auch nicht ewig geben. Also viele, die das vorschlagen und die jetzt nicht sagen, mit den Griechen ist eh nichts zu machen, es war schon immer so, wir wollen die auf immer und ewig jetzt da rauskatapultieren, ja. Mhm. Also die da eher Sympathien haben und sagen, so Leute, jetzt geht ihr mal für eine gewisse Zeit einen Sonderweg und dann sehen wir uns komplett im Euro wieder, dann wird das ja auch vielleicht irgendwann mal wieder abgeschafft. Vielleicht bewährt sich's aber auch, könnte ja sein. Mhm. Und andere Länder machen das nach. Man könnte ja ein Parallelwährungssystem, wie schon erwähnt, auch mit einem Vollgeld koppeln und dann sagen die Leute vielleicht irgendwann mal, diese Parallelwährung, die scheint uns stabiler zu sein als der Euro und dann hat man eine Kontrollinstanz über den Markt in gewissem Sinne gegenüber Herrn Draghi und seinen Freunden.
Was du bei der Parallelwährung nochmal erwähnt hast, also das Interessante dabei ist es, der Staat, also die Bürger, die gewählten Parteien entscheiden im Parlament, wir machen jetzt ein neues Geld, das heißt Drachme. Und dann kommen wir plötzlich zu einer neuen Währung, ganz neuen Währung. Diese neue Währung ist erstmal natürlich im Euroraum nicht präsent, nicht vertretbar. Die Schulden sind immer noch im Euro. Das Interessante ist dabei, dass du gesagt hast, okay, da sind wir plötzlich in der Vollgeld-Konstrukt. Und auf den würde ich gerne nochmal kurz eingehen. Also das würde bedeuten, dass die Menschen, die da drinnen jetzt ihre Brötchen für neue Parallelwährung kaufen würden, diese Steuern, alles irgendwie ganz normal ablaufen würde. Ist nur die Frage, zu welchem Geschäft, wo kaufe ich die Brötchen? Wer nimmt Euro, wer nimmt die neue Währung? Oder gäbe es denn jetzt in diesem neuen Parallelwährung auch diese Vollgeldgeschichte? Es gäbe vielleicht bestimmte Kontrollen, die das überwachen. Für mich wäre die Frage, wie könnte man jetzt zu dieser Parallelwährung das Vollgeld einfach mal übertragen?
Ja gut, das würde einfach nur bedeuten, dass eine Bank zum Beispiel, wenn jetzt ein Grieche zur griechischen Bank geht und dann sagt, liebe Freunde, ich hätte gerne einen Kredit, dann kann die Bank nicht sagen, gut, ich schreibe dir das auf deinem Girokonto, schreibe ich dir das jetzt an, ohne in Anführungsstrichen Gegenfinanzierung, ja, sondern das müsste, nehmen wir mal an, das würde in Scheinen ausgeteilt, ja, einfache Vorstellung, dann müssten vorher Leute, wenn ein Kredit genommen wird, müssten vorher Leute in Scheinen das als Sparkapital sozusagen hingetragen haben und sagen, das soll nicht auf dem Girokonto, sondern, sagen wir mal, für ein Jahr auf dem Sparkonto sein. Und dann können diese, nehmen wir mal an, Zehntausender, die können dann verliehen werden. Das wäre dann ein Vollgeldsystem.
Also eigentlich ein direkter Weg.
Und ohne Möglichkeiten, dass die Banken einen Kreditboom entfachen. Ja? Das gehört dazu. Natürlich, das klingt alles sehr schön, hat aber auch Probleme. Wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe, ein griechisches Unternehmen, was funktioniert an sich? Und jetzt führen wir das ein und jetzt werden diese Produkte in Griechenland angeboten. Die Leute fragen das in dieser abgewerteten Währung nach. Da müssen die Preise ja dann relativ niedrig sein im Vergleich zum Euro. Jetzt nehmen wir aber an, dieses Unternehmen hat Maschinen im Euroraum gekauft und er hat jetzt in Euro denominierte Schulden. So, und was ist dann los? Und dann ist natürlich ein Problem. Von der Einnahmenseite her kriegen die weniger. Sie müssen aber trotzdem den nominellen kompletten Eurobetrag für ihre Maschine oder was auch immer bezahlen. Und wenn sie das nicht können, dann kriegen sie im nächsten Fall nur gegen Vorkasse so eine Maschine, nur das Geld für die Vorkasse in Euro haben sie ja nicht. Also da treten viele praktische Probleme auf, aber nichts ist problemlos im Leben, ja.
Ist klar. Ja, gewisser. Trotzdem, eine Sache ist mir aufgefallen, da muss ich sagen, das wäre jetzt eher eine Metafrage. Mir ist aufgefallen, dass wenn zum Beispiel über so eine zusätzliche Währung oder eine alternative Währung in Griechenland gesprochen wird, also von einem Euro-Austritt oder was auch immer, Thema, dass das zwar in den Nachrichten oder in den Zeitungsartikel, Fernsehsendungen, Radiosendungen auftritt, also da, das wird schon genannt, aber dann auch nur ganz kurz, sozusagen nur mit einem Schlagwort, das geradezu dämonisiert wird, ja, der Griechenland Austritt aus dem Euro, da wird gar nicht weiter geredet, was das bedeutet, sondern nur, das ist der Untergang, das ist unbeschreibbar, was dann passiert. Warum ist denn das so? Was kann daran liegen? Ist es vielleicht wirklich zu kompliziert, darüber nachzudenken? Oder gibt es vielleicht Interessen, die darüber nicht reden wollen? Mich wundert das ein bisschen, dass eigentlich ernsthaft ins Detail gegangen wird, sondern dass wie so ein dämonisches, nicht wie ein Damoklesschwert, aber sozusagen wie so ein dämonisches Bild vor uns steht, das wir gar nicht anfassen wollen.
Ja, ja, klar, man könnte sagen, ein Gespenst geht um in Europa, nicht die Parallelwährung oder der Austritt. Und dann wird geisterfahrerartig gesagt dann, ja, auf spiegelglatten Straßen sozusagen, wird dann gesagt, ja, die Griechen, wenn sie austreten, das ist eine Harakiri-Aktion und da fahren sie ja selber am schlechtesten bei und am besten fliegt noch die ganze Eurozone auseinander und fehlt nur noch ein Asteroid, der einschlägt deswegen, ja.
Genau.
Und das ist natürlich klar, dass das gesagt wird, weil hier Deutschland ja, und das ist traurig, dass die Presse hier doch im Großen und Ganzen sehr einseitig auf dieser Linie liegt. Deutschland profitiert momentan von dieser Krisenpolitik, ist doch klar. Mhm. Ich meine, die schwarze Null kann man nur deswegen haben, weil für deutsche Staatsanleihen als Fluchtburg sozusagen die Zinsen so niedrig liegen, ja. Mhm. Das ist doch ganz eindeutig, sonst würde man da bei einer ganz anderen Zahl gelandet sein, dann ist natürlich die Schwäche der Südländer vor allem führt dazu, dass der Euro schwach ist und Herr Draghi tut ja auch alles, damit er noch schwächer wird und das erhöht natürlich die Exportchancen der deutschen Industrie, ist ja auch logisch, ja. Mhm. Also insofern gibt es an mehreren Ecken Vorteile und so kann man sagen, dass aus der momentan instabilen Situation, das ist eine formidable Angelegenheit, zumindest für unsere Bundesregierung. Mhm. Und die Presse ist da eben dann ein braver und artiger Papagei, der dann diesen hegemonialen Diskurs dann nachbetet, ja. In anderen Ländern sieht es ganz anders aus. Wenn wir mal England uns anschauen, Großbritannien, da wird überlegt, naja, was würden das heißen, wenn die jetzt austreten würden? Und es gibt ja, muss ich auch mal sagen, im deutschen Ökonomendiskurs sagen ja auch einige, naja gut, so schlimm wäre es nicht, vielleicht wäre es überhaupt das Beste, ja. Gibt ja einige, teilweise Linke, meinetwegen Flassbeck, Lafontaine, Sarah Wagenknecht, aber auch Rechte, nennen wir mal AfD, Lucke und so weiter, aber auch Sinn, die gesagt haben, naja, eigentlich wäre es nicht falsch. Ich meine, eins ist klar, wenn man eine Parallelwährung einführt, dann muss es automatisch einen radikalen Schuldenschnitt geben. Hm. Und da wäre natürlich die Bundesrepublik mit 60 bis 80 Milliarden dabei. Und das ist natürlich nicht schön, wenn man dann Verluste realisiert, ist klar.
Ja, also wenn wir uns das jetzt mal ganz hypothetisch vorstellen, es gibt in Deutschland eine Regierung, die aufgrund welcher Eingaben auch immer sich jetzt denkt, das geht so nicht weiter. Wir möchten eine freundliche, gemeinschaftliche Kooperation, eine Position beziehen, die auch die Südländer in der EU zum Beispiel mehr ranholt und sozusagen denen die Lage auch ein bisschen leichter macht. Stellen wir uns vor, so eine Regierung gäbe es und die würde auch entsprechende Schritte unternehmen. Wenn man sich das jetzt so anhört, könnte man sich denken, okay, das würde bedeuten, dass das vielleicht auch einfach was kostet, also dass man dafür einen Preis zu bezahlen hat. Jetzt würde mich mal ein bisschen interessieren im Detail, wo würde der Preis denn anfallen? Ist es wirklich die Sozialisierung von solchen Verlusten? Ist es die Wirtschaft, die vielleicht nicht mehr genug absetzen kann oder doch? Sind es die Kapitalgeber, die auf Schuldenrückzahlung verzichten müssen? Wer wäre denn wirklich Gewinner und Verlierer, wenn man nicht sagt, es gibt das eine Deutschland, sondern es gibt verschiedene Segmente in Deutschland, die davon profitieren oder auch Nachteile?
Ja, ist eine gute Frage, weil das wird ja auch als so ein Gespenst, nicht? Oh, wenn die austreten und unverantwortlich und wir haben sie durchgezogen jahrelang, nicht? Und das ist jetzt der Dank, nicht? Also der Undank oder so. Natürlich in gewissem Sinne deutsche Exporteure, ja. Wir wollen ja nur mal auf Griechenlands Straßen gucken, wie viel Mercedes, BMW, Audi und so weiter. Teilweise schon etwas überdimensioniert von der Einkommenslage her gesehen. Das ist ja ohne Frage der Fall. Würden dann weniger verkauft, das ist selbstverständlich. Naja, im Falle Griechenlands ist die Sache klar. 80% der griechischen Rettungsgelder, ja, die man dem Staat zur Verfügung gestellt hat, der damit dann seine Banken ja zu 70% rausgehauen hat, ja, die das dann teilweise wieder an deutsche Anleger, Allianz und so gezahlt haben. Das ist ja so ein Merry-Go-Round-Spiel dann. Jetzt schlussendlich in der momentanen Lage würden 70-80% beim Steuerzahler landen, weil eben die Gelder über bilaterale Hilfen, über den IWF, über die EZB, aber auch über diesen Rettungsschirm, den sogenannten EFSF, die wären dann verloren. Und die hat man ja gemeinschaftlich am Kapitalmarkt aufgenommen. Die müsste man bedienen und dann müsste man das als Kosten in den Bundeshaushalt einstellen. Und aus der schwarzen wird dann etwas mehr als eine rote Null.
Das würde unter Umständen bedeuten, dass zum Beispiel dann auch, ich sag mal, die Bevölkerung hier in Deutschland oder zum Beispiel auch eine Regierung sagen könnte, okay, wir müssen hier ein bisschen jetzt wir den Gürtel enger schnallen, um jetzt mal solche Metaphern zu benutzen. Aber dafür können wir vielleicht mit zum Beispiel den Griechen oder auch anderen südlichen Ländern besser an einem Strang ziehen und sozusagen die europäische Lage verstärken. Also sozusagen nicht mehr so angreifbar von außen zu sein und können dann sozusagen als eine gefestigte Union zum Beispiel auch politische Nutzen davon haben.
Ja, klar. Das wäre natürlich schön. Ich meine, bedauerlicherweise wird im Euroraum seit vielen Jahrzehnten ist es so, dass jeder jede Nation ihren eigenen Nutzen daraus ziehen will. Das hängt auch damit zusammen, dass eben im Europäischen Rat die Entscheidungen getroffen werden und da sitzen nun mal Regierungschefs zusammen. Im Europaparlament sieht das ja teilweise schon ganz anders aus. Insofern hängt das eben mit dieser institutionellen Eigenartigkeit der EU auch zusammen. Die Grundfrage, um nochmal darauf zurückzukommen, ist ja, ob überhaupt hier Verluste anfallen müssen. Es gibt ja den Vorschlag, dass zum Beispiel die EZB alle Staatsanleihen, die über 50% in einem Land betragen, schlicht und einfach aufkauft, das Geld dafür raushaut, ja, also sie machen Zwangseinzug, sagen wir mal, und die werden ja auch am Markt angeboten. Dann kaufen die den Salat auf und dann wird das eben in die Bilanz der EZB eingestellt. Und das sind ja keine Verluste. Die werden dann eben, das sind diese Ewigkeitsbonds, haben die Griechen ja auch zum Teil so vorgeschlagen, ja. Die werden einfach erstmal in die Bilanz eingestellt und vielleicht in 30, 40 Jahren können die da mal abbezahlt werden und in der Zwischenzeit müssen keine Zinsen dafür gezahlt werden. Mhm. Das heißt, die EZB würde keine Verluste realisieren, ja. Das wäre im Grunde auch egal. Eigenkapital können die ja negativ haben, könnten dann aber keine Ausschüttung mehr machen, ist aber auch egal. Also die kaufen einfach den ganzen Ramsch auf, stellen es in die Bilanz rein und dann ist erstmal Ruhe im Karton. Dann ist natürlich ein Problem da und da haben konservative Recht und Marktliberale, wenn sie sagen, ja, wenn das so einfach ist, dann werden die meisten sagen, da verschulden wir uns mal schön, machen es in 30 Jahren wieder, ja.
Mhm.
Und da müsste man meiner Meinung nach eben, und da weiche ich ja von einigen anderen ab, die sagen, wir machen Eurobonds, da kommen wir nie wieder in so Probleme rein. Man bräuchte auch eine genauso wie man bei Banken eine Insolvenzverordnung braucht und die pleite gehen können müssen, ja, wenn sie kleiner sind, geht das ja auch, wenn sie zerschlagen würde. Genauso muss das auch für Staaten gehen. Mhm. Das heißt, man macht jetzt einmal einen klaren Schnitt, ja, reduziert das bei allen auf 50%, sagt, das zahlt ihr jetzt in den nächsten Jahrzehnten mal wieder ab. Die Inflation frisst dann da ja eh sowieso die Hälfte oder drei Viertel weg. Ihr braucht keine Zinsen dafür bezahlen. Dann machen wir eine Staateninsolvenzverordnung und wenn ihr mal wieder da kurz vor der Klippe steht, dann müsst ihr das auch selber tragen.
Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen einen Blick in die Zukunft, in dem Sinne, dass wir jetzt ein mögliches Modell, wie vielleicht auch die sich die Zukunft anders entwickeln könnte. Wie sind denn die Chancen dafür? Können wir davon ausgehen, dass vielleicht das, was jetzt von der griechischen Regierung gerade präsentiert wird, ein Kristallisationskeim sein kann für eine neue politische Ausrichtung? Oder müssen wir feststellen, naja, die konservativen Kräfte werden sich durchsetzen und es wird eigentlich wieder Business as usual weiter betrieben und es kann sich nichts ändern? Wie sind da ein bisschen die Lage einzuschätzen?
Ganz, ganz schwierig. Ich habe ja ehrlich gesagt gedacht, nachdem die Griechen da die Wahlen gewonnen hatten und jetzt sind ja 70% der Bevölkerung dafür, das heißt, wenn man jetzt nochmal eine Neuwahl machen würde, dann würde Syriza historisch einmalig, gibt sonst nur in real existierenden sozialistischen Ländern, ja, dann hätten die 70-80%, also das ist so eine Frage des Stolzes und so weiter, ja, und auch des Elends. Mich hat gewundert, dass hier in Spanien, in Frankreich und in anderen Ländern, Italien, die ja doch auch sehr, sehr kritisch dastehen, wenn man sich das mal genauer anguckt, ja, dass da so eine sehr frostige und kühle und doch eher ablehnende Haltung vorgeherrscht hat. Das hat mich schon gewundert. Also das Polit-Establishment hält hier im Moment scheinbar doch eher zusammen, wenngleich es da Risse gibt zwischen der EU-Kommission, Juncker und so auf der einen Seite und der Eurogruppe, also die Niederländer und natürlich der unvermeidliche Herr Schäuble und so. Andererseits ist es ja auch so, dass, wenn man sich's anschaut, Ruhe im Karton ist ja auch in anderen Ländern nicht. In Spanien haben wir Podemos, ja, und die sagen ja im Grunde, tragen sie ja schon den Namen, so, das können wir auch. Man hat in Großbritannien hat man die UKIP und in Frankreich hat man den Front National. In Deutschland hat man die AfD. Die Linke fordert ja auch, dass in Bezug auf die Länder vieles anders gemacht wird. Also und auch die Grünen ja teilweise im Europaparlament, obwohl die sich jetzt Syriza, wenn ich mir die Sachen von Sven Giegold angucke, den ich ja ansonsten sehr schätze, wie er hier auch eher in so eine neutrale einerseits andererseits Position da verfällt, hätte ich fast gesagt. Das ist ein offenes Spiel und die Politapparate und Regierungsakteure, die sehen ja, dass ihnen da die Fälle bei den Wählern teilweise ein bisschen wegschwimmen. Also insofern ist es eine sehr instabile Lage und die Griechen könnten da schon so ein bisschen der Tipping Point sein, wenn sie halt nicht nachgeben. Mhm. Das ist für Herrn Varoufakis, ist ja spieltheoretisch geschult, aber es ist schon eine harte Situation, 17 gegen 1. Also auf dem Fußballfeld wird man sagen, das ist ja unfaire Spielbedingung, ja? Mhm.
Glücklicherweise werden ja diese Fragen nicht auf dem grünen Rasen entschieden, sondern da kann man ein bisschen mehr drüber nachdenken.
Ich hätte noch einige Fragen. Also eins würde mich wirklich interessieren, weil es ist ja eigentlich top aktuell. Also es geht um Staatsschulden und nicht nur Griechenland ist in Staatsschulden, auch Deutschland ist in großen Staatsschulden, genauso wie alle oder viele, viele Länder der Welt sind in Staatsschulden. Das Finanzsystem oder dieser Finanzmarkt existiert ja eigentlich auf der Basis, dass natürlich Staaten sich sehr stark verschulden. Ob das jetzt ein Phänomen ist, lasse ich mal dahingestellt, aber es wird so gearbeitet natürlich in dem Finanzmarktsektor. Frage wäre von meiner Seite jetzt, wenn wir jetzt daran denken, vorhin dieser Schnitt 50% runter, gerade läuft es aber auf dem Markt auch ganz anders. Also die Staatsschulden, die es gibt in Deutschland oder die Staatsanleihen, die werden ja auf eine Art aufgekauft von Investoren, wo man denen natürlich verspricht, naja gut, ob die jetzt in 20, 30, 50 oder 70 Jahren diese Staatsanleihen und Schulden bezahlen. Es ist eine sichere Quelle. Es ist eine sichere Quelle auf dem Markt, gerade auch damit, ich nenne es mal jetzt spielen, ja, und zu schauen, welcher Staat ist denn für mich am sichersten, wo könnte ich die Staatsanleihen jetzt kaufen. Also es ist auch ein kleines Absurdum auch da drinne.
Naja, sicher. Also das Problem ist ja, wenn man sich mal, also die Frage ist ja, ist Staatsverschuldung irgendwo gut oder ist sie schlecht? Ja. Mhm. Und das ist eine schwierige Frage. Also auf der einen Seite kann man sagen, genau wie ein Unternehmen sich verschuldet, um dann, was weiß ich, eine Fabrik hinzustellen, ja.
Neue Maschinen zu kaufen.
Neue Maschinen zu kaufen, genauso verschuldet sich der Staat und sollte dann am besten nicht über Public-Private Partnerships, wo er immer einen kürzeren zieht, zwangsläufig baut er dann Straßen und so und über die vermehrten Steuereinnahmen oder auch die berühmte Bildung, die da immer von allen ins Feld geführt wird, dann leider doch nicht so richtig stattfindet in Deutschland, kann ein Liedchen von singen. Da wäre das ja eigentlich nicht unvernünftig, sich zu verschulden. Jetzt ist die Frage natürlich die, meiner Meinung nach ist Staatsverschuldung dann schlecht, wenn sie dazu dient, dem Verteilungskonflikt und der Besteuerung der Vermögenderen und Reicheren und Einkommensstärkeren aus dem Weg zu gehen. Und da kann man ja sagen, dass es das gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, ja. Mhm. Das ist ja so. Also man hat auch im Sinne, im Zuge der Deregulierung und so weiter, Globalisierung, das Kapital ist nun mal mobil und wenn man da nicht einheitlich auf einer europäischen Ebene gegenhält, dann zieht man da den Kürzeren. Und da in der EU ja in Steuerfragen einheitliche Entscheidungen sind und da die Länder, die hier über Steuersparmodelle am meisten profitieren, die EU-Spitzenämter besetzen, das ist einmal der Herr Also auf jeden Fall die Niederlande profitieren da. Nicht umsonst ist da IKEA mit der Holding. Mhm. Und dann natürlich unser großer Superpräsident Jean-Claude Juncker, ja, der das Obersteuerspar Schlitzohr sozusagen, der dann hier das höchste Amt angetragen kommt. Hinterher, wenn ein paar investigative Journalisten das aufdecken, sagen die Politiker, na, das ist mir jetzt total neu, ja, wie geht denn das nur? Ja. Also das ist natürlich auch dann Hypokrisie. Also mit anderen Worten, Staatsverschuldung kann auch schlecht sein, wenn sie dazu dient, einem Verteilungskonflikt aus dem Weg zu gehen, ja, um dann die minimalen Aufgaben, die ein Staat halt in einer komplexen, differenzierten Gesellschaft hat, halbwegs erfüllen zu können. Mhm. Das ist dann negativ.
Mhm. Eine letzte Frage. Ich würde mich sehr freuen, die zweite Auflage des Manifests lesen zu dürfen. Ich wollte dich einfach fragen, wie lange brauchst du, wie lange denkst du, wird sich die Griechenland-Geschichte, die Frage für dich auch als Autor zu dem Thema hinauszögern? Wann dürfen wir die zweite Auflage erwarten?
In den nächsten 3-4 Wochen.
Ja, super. Also vielen Dank. Dann haben wir doch hier ein paar Einsichten gewonnen. Das war das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales.
Ja.
Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Gerne, vielen Dank, ja. Helge. Tschüss. Und wenn es wieder da ist, dann hoffentlich kommst du nochmal und wir dürfen dich einladen.
Gerne, gerne.
Ja, vielen Dank. Alles Gute.
Ciao.
Ciao.